Ja, die Arbeitslosenzahlen können halbiert werden, die richtigen Rezepte vorausgesetzt. Wie dies geht, sagte uns allen Rainer Haunks, der Unternehmer, Abgeordnete des Wahlkreises Lahr-Emding und wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, in einem Interview in der BZ-Ausgabe vom 20. Mai. Ein Interview mit Robert Kurz, wie diese Rezepte funktionieren sollen und warum sie eben nicht funktionieren können.
Nicht nur Helmut Kohl sprach es gestern an, die Spatzen pfeifen es von den Dächern und es wird Wahlkampfthema sein, die Wirtschaftspolitik. Und da natürlich zuvorderst die Sicherung der Arbeitsplätze. Arbeitsplätze, es sind ja inzwischen, ja, Schätzungen gehen auseinander zwischen 4 und 6 Millionen Arbeitslose. Und dazu meldete sich unter anderem Rainer Haunks, wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Vollbeschäftigung ist alles, so ich zitiere ich ihn, alles, was unter 5% Arbeitslosigkeit liegt. Das können wir erreichen, wir Deutschen, wenn wir drei Dinge machen. Es darf keine Einheitslöhne mehr geben. In guten Regionen und Branchen wird gut, in schlechten wird schlechter verdient. Das zweite, viel mehr Teilzeitarbeit. Und das dritte, private Arbeitsvermittlung. Es ist ein Skandal, dass es faktisch annähernd 500.000 unbesetzte Arbeitsplätze gibt. Jede dieser Maßnahmen bringt jeweils einige 100.000 Arbeitsplätze mehr. So ungefähr das Credo von dem Herrn Haunks. Das ungefähr aber auch das Credo, was momentan rausposaunt wird aus CDU-Kreisen. Die Sozialdemokraten tun sich da gerade kaum noch abheben. Am Telefon habe ich nun Robert Kurz. Er ist Ökonom, Wirtschaftswissenschaftler. Wie würdest du dich selbst bezeichnen?
Na, ich würde mich eigentlich eher als Modernisierungstheoretiker und Gesellschaftskritiker bezeichnen, weil ich jetzt kein akademischer Fachwissenschaftler bin.
Der Diskurs von den ja nicht so akademisch arbeitenden Leuten, sondern denen, die politisch ihr Programm verkaufen müssen, der Diskurs dreht sich eben darum, wie rechnen wir oder wie kriegen wir die Arbeitslosen von der Straße runter. In dem Fall ist es eben ein Modell, das abrückt von ja dem, wie er sagt, Einheitslohn, also will heißen den Tariflöhnen, die zumindest starr jeweils in den Branchen gelten. Das ist natürlich der Versuch, wie er auch sagt, ja, gewissermaßen weniger leistungsfähige Bereiche auch weniger zu bezahlen. Das klingt natürlich erst einmal rein rechnerisch schön, oder?
Also man kann das ja auf zwei Arten kommentieren. Die eine, das wäre sozusagen ganz ohne Emotionen, einfach vom Systemzusammenhang her.
Versuchen wir mal, bitte? Versuchen wir doch mal das auf dieser Ebene.
Ja, da wäre es einfach, würde ich sagen, eine Milchmädchenrechnung, denn im Systemzusammenhang sind natürlich die Einkommen, auch die Masseneinkommen, sind ja mit konstitutiv für den ganzen Kapitalverwertungsprozess. Nicht? Das hat sich inzwischen ja eigentlich rumgesprochen gehabt und jetzt wird es halt wieder verleugnet. Denn wenn auch durch zweiten Arbeitsmarkt und durch eben Hungerlöhne, die dann da für die sogenannten Leistungsschwachen bezahlt werden sollen, wenn das eingeführt wird, dann heißt es natürlich auch, dass entsprechend Massennachfrage genauso zurückgehen wird, wie wenn die Arbeitslosigkeit steigt. Und das bedeutet natürlich dann auch, dass in einschlägigen Branchen mit all dem Dominoeffekt, den das hat, dann eben auch wieder Arbeitslosigkeit steigt, dadurch, dass eben die Nachfrage kleiner wird.
Oh, aber da haben wir doch gerade den Weltmarkt vergessen. Ei. Arbeitsmarkt als Weltmarkt, beziehungsweise eben auch Absatzmarkt als Weltmarkt bedeutet, dass dieses Modell von Löhne zahlen, die dann wiederum als, na sagen wir mal, Kaufanreiz in die Kassen derselben Unternehmen fließen, funktioniert ja so nicht, oder?
Ja, also da müsste ich dann eben sagen, da wiederholt sich dasselbe Problem, was es sich jetzt im Rahmen einer Nationalökonomie stellt sich natürlich letztlich auf der Weltmarktebene auch wieder. Das heißt, wenn alle das machen, nicht? Wenn alle also daheim billig lohnen und dann exportieren wollen, dann heißt es nur, dass das Problem auf der Weltmarktebene auch wieder erscheint. Denn wer soll das dann das Zeug denn dann kaufen? Also wenn mittels Billiglohn von Südostasien meinetwegen nach Europa exportiert wird und keine entsprechende Kaufkraft dort entsteht, damit so ein Gegenexport in entsprechendem Umfang stattfinden kann, dann heißt es natürlich, dass indem hier die Arbeitsplätze dann wegfallen, dann natürlich auch die Kundschaft sozusagen wegfällt. Also es ist dieser Widerspruch, der stellt sich auf allen Ebenen, auch auf der Weltebene.
Du stellst das jetzt negativ dar als einen Angleichungsprozess, der letztlich dann aber ebenso geteilt wird, jetzt sowohl von Jürgen Zimmer in der Taz als auch von Rainer Haugens, wenn er zum Beispiel auch dann eben sagt, dass wir überindustrialisiert sind und eben diese Dienstleistungsgesellschaft zwar Arbeit bietet, aber nicht mehr die Einkommen wie bisher. Also das heißt, dass dieser Anpassungsprozess seines Erachtens notwendig ist.
Ja, das ist natürlich auch wieder eine Milchmädchenrechnung, denn man kann das ja auch wieder im Systemzusammenhang sehen. Man kann nicht eine reine Dienstleistungsgesellschaft betreiben. Das heißt, bei diesen Dienstleistungen müssen die Löhne oder Gelder ausgegeben werden, die dann mittels der Industrie oder in der Industrie verdient werden. Und wenn diese im großen Maßstab diese industriellen Arbeitsplätze wegfallen, dann wird es auch nicht zum großen Aufschwung der Dienstleistungen kommen, sondern im Gegenteil, die werden dann eben auch zurückgehen. Aber was gemeint ist, das ist natürlich was anderes und das ist ein reiner Zynismus eigentlich, denn Dienstleistungsgesellschaft in einem zivilisatorischen Sinne, also etwa Ausdehnung des Gesundheitswesens oder der Kultur und dergleichen, das findet natürlich dann nicht statt, sondern was eigentlich gemeint ist, das ist eben eine, das, was man mit informellem Sektor beschreibt, nämlich eben Jobs, die eigentlich keine sind, also dieser Zimmer beispielsweise, nicht, der spricht davon, dass das Unternehmer wären alles, das sind dann Leute gemeint wie Schuhputzer, wie ja letztlich muss man auch die Prostitution inklusive Kinderprostitution dazu rechnen. Dann haben wir eben Leute, die an den Straßenkreuzungen die Scheiben von den Autos wischen, nicht? Und so weiter und so fort. Also so Pseudodienstleistungen, die eigentlich schon ein Teil eines Verelendungsprozesses sind. Und wenn man das nun als Dienstleistungsgesellschaft bezeichnet, dann stimmt das natürlich.